Der 5:4-Sieg von PSG über Bayern München hatte stellenweise was von zwei Typen, die nachts um drei nach Hause kommen, noch eine Runde FIFA zocken, offenes Visier, alles nach vorne, keine Absicherung und am Ende steht ein historisches Champions League-Halbfinal-Hinspiel. Ein Spiel, das zwei komplett widersprüchliche Sichtweisen zulässt. Bayern schießt 4 Tore in Paris und war trotzdem nicht gut genug für den Sieg. Bayern kassiert 5 Gegentore und ist trotzdem noch überzeugt vom Weiterkommen, zu Recht. Der FC Bayern lebt gerade so ein bisschen in diesem Widerspruch. Und genau dieser Widerspruch entscheidet ja vielleicht dann dieses Halbfinale. War das in Paris jetzt ein defensiver Ausrutscher? Muss Kompany für das Rückspiel etwas verändern und vielleicht doch nicht was ändern, weil genau dieses Risiko der einzige Weg ist, PSG zu schlagen und ins Finale zu kommen? Darüber reden wir heute hier bei uns im Podcast.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus und Andreas Meilhammer, Feverpitch-Kolumnist und Mirsan Roth, Autor. Wir beide, Andreas, moin, immer noch komplett unter dem Eindruck dieses Halbfinals.
Ja, ich weiß, wir haben ja vorher schon kurz ganz kleinen Moment drüber gesprochen. Man weiß gar nicht, wo man es hintun soll. Gefühlt hat man auch alle Szenen noch nicht gesehen, weil so viele waren. Also es ist wirklich, es sind normal sitzt man ja so, wie ich jetzt als Fan danach so, da denkt man, da hätte man mehr draus machen können, da, aber das waren so viele Szenen, wo man irgendwie mehr draus machen hätte können, wo man es anders machen hätte können, dass man gar nicht hinterherkommt. Also ich bin immer noch so ein bisschen, ich weiß auch noch gar nicht so genau, wo ich es hintun soll. War es jetzt komplett schlecht, was gut, was okay? Ich weiß nicht. Gefühlt ist man rausgegangen mit, das Ergebnis ist okay, war jetzt, also dafür, dass man 5-2 hinten war, ist es am Ende glimpflich gelaufen. Man hat echt noch die Chance weiterzukommen. Andererseits denkt man sich auch, war es am Ende so, dass man denkt, hättest du eigentlich mehr mitnehmen müssen. Vor allem die letzten 20 Minuten war man dann doch das dominierende Team, wo man so dachte, eigentlich musst du es dann fast sogar noch gewinnen. Ich weiß noch nicht so recht, was ich damit anfangen soll.
Also auch du komplett im Widerspruch und im Zweifel, Glas halb leer, Glas halb voll, verpasste Chance, geretteter Abend. Es kann alles sein.
Es ist ja auch gefühlt, es ist alles. Also es ist irgendwie eine verpasste Chance, man hätte mehr draus machen können. Es ist aber gleichzeitig auch, hat man es noch gerettet, weil es sah ja zwischenzeitlich aus, als wäre es vorbei. Also ich weiß gar nicht mehr, wann der Zwischenstand war, aber in der 60. dachte man.
Um die 60. Minute rum lagen sie mit 2-5 hinten. Ich glaube, 58. war das 5-2.
Ja, und vor allem, das war ja wirklich dann wieder so ins offene Messer zurück. Also, das ist eine Sache, die ich nicht verstehe. Also, das war man hat ja nicht oft verloren dieses Jahr. Also, zweimal gegen Augsburg.
Zweimal. Gegen Arsenal und Augsburg. Und
Augsburg, genau.
Bis dahin.
Und das war da gegen Arsenal schon so, da hat man dann das 2-1 gefressen und dann ist man sofort alles nach vorn geworfen, ist sofort innerhalb von 2-3 Minuten wieder ausgekontert worden und hat das 3-1 gekriegt. Und nach dem 4-2 und 5-2 oder nach dem 3-2, spielt man beide mal diese Variante, dass alle nach vorne laufen und man neuer anspielt und der den langen Ball spielen soll, was erstens schon eine schlechte Idee war, weil Neuer das ganze Spiel lang Probleme hatte, die Bälle an den Mann zu bringen. Also wirklich, er ist ja bekannt als einer der besten Fußballer, die im Tor stehen. Das war aber gestern nicht zu sehen. Und das dann nochmal zu versuchen, nachdem er beim ersten Mal schon fast nochmal in den Konter gelaufen ist und nach dem 5-2 sich so fast sofort wieder das 6-2 fangen, da dachte ich, das kann nicht die Lösung sein. Also bringt mal ein bisschen Ruhe rein, steigt mal auf den Ball. Und das war wirklich so, wo ich dachte, ja, ich weiß, Kompany will immer nach vorne attackieren und das ist auch meistens gut, weil das ja auch funktioniert, weil das dann spitze. Aber in dem Moment dachte ich, das ist doch dumm. Also das kann nicht die Lösung sein. Also du kannst ja nicht jetzt auf Biegen und Brechen versuchen, wieder ranzukommen. Hm. Und ja, am Ende ganz schwer einordnen. Es gibt Szenen, aus denen sie noch viel mehr machen müssen. Die Paris hat viel Klinik zu Ende gespielt, was die aus jeder Chance gemacht haben. Man hat ja gesehen, ich glaube, sie haben 6-mal aufs Tor geschossen, das 6. Mal war dieser Lattenschuss, der auch wirklich eigentlich aus dem Spitzenwinkel wurde, wo man sich nicht viele Sorgen gemacht hat, geht trotzdem an die Latte und die Bayern haben wirklich Sachen liegen lassen, wo dann am Ende sich am Ende gar nicht in der Statistik wiederfinden. Mhm. Keine Ahnung, dieser Seitenwechsel auf Stanisic, ich weiß nicht, ob du es vor Auge hast, wo er eigentlich nur noch querlegen muss auf Kane, das muss ein Tor sein, finde ich. Also das muss ein Profispieler, muss das hinbekommen, den Ball querzulegen. Das ist eigentlich ein Tor. Das fällt in wird in der Statistik dann nicht wiedergegeben als Tor, ist als nichts. Aber das ist eigentlich ein sicheres Tor. Andererseits muss man sagen, dass dann das dritte und das vierte Tor der Bayern eben nicht aus Situationen entstehen, die du sicher machen musst. Da muss man sagen, das dritte ist ein bisschen Glück, dieser durchgerutschte Freistoß. Der vierte ist einfach Weltklasse von Diaz.
Also, aber auch Weltklasse von Kane vorbereitet auf
Diaz. Ja, langer Ball, aber trotzdem muss aus diesem langen Ball nicht das machen, was Diaz daraus macht, wie er ihn annimmt, wie er dann die Schussfinte setzt und ihn dann macht. Das ist wirklich, ja, das war, also Diaz hatte gestern einen sehr guten Tag.
Ja, der hatte einen sehr guten Tag. Der wird auch überall, glaube ich, mit einer Eins dann auch belohnt, völlig zu Recht. Aber du hast eben die zwei wahrscheinlich besten Mannschaften Europas mindestens mal dann auf dem Fußballfeld gehabt gestern. Und alle Großkopferten haben ja dann auch getroffen. Kane hat getroffen, Ulise hat getroffen, Diaz hat getroffen. Jetzt nur mal auf Bayern-Seite. Ja gut, auf PSG-Seite natürlich auch. Aber ein Spiel, was auch durchaus 8-8 hätte ausgehen können, weil eben beide mit offenem Visier gespielt haben. Wenn du jetzt dich in PSG versetzen würdest, mit welchem Gefühl würdest du denn jetzt aus diesem Spiel rausgehen? Zu Hause, ja, den Bayern 5 eingeschenkt, aber eben auch 4 kassiert. Und am Ende eben, du hast es gesagt, die Bayern hatten dann die letzten 20 Minuten zumindest mal moralisch gewonnen.
Ja gut, gewonnen ist gewonnen. Also sie haben dieses eine Tor versprungen. Das nimmt man immer mit. Also die Bayern haben ja in der Gruppenphase diesen Sieg auch mitgenommen, obwohl es die zweite Halbzeit mit einem Mann weniger sich praktisch nur eingemauert haben. Das hat trotzdem ein gutes Gefühl gegeben. Und das gibt den Parisern auch heute ein gutes Gefühl, dass sie das ins Ziel gebracht haben. Aber zufrieden sein kann Luis Enrique auch nicht. Die haben das nach vorne gut zu Ende gespielt. Aber wie leicht die Bayern durch die Linien kamen, dafür, da haben sie eigentlich schon viel zu wenig draus gemacht, finde ich. Mhm. Also, wie leicht Diaz immer links durchkam, wie oft der im 1 gegen 1 gegen Marquinhos war, wo ich mir immer dachte, jetzt musst du mal auch was ziehen, der hat schon lange gelb. Das ging eigentlich viel zu leicht und da kann er auch nicht zufrieden sein. Du kannst, ja gut, ein Trainer kann nie zufrieden sein, wenn du zu Hause 4 Gegentore bekommst. Mhm. Wenn's, keine Ahnung, wenn es viermal Kane ist, der aus 30 Metern ins Kreuzeck schießt, völlig bedrängt, dann ist vielleicht was anders, aber so war es ja nicht. Also Paris hat sehr viel angeboten und ich finde, die Bayern haben nicht aus allen Situationen viel gemacht, haben dann glücklich dann vielleicht doch irgendwelche Tore gemacht, aber die Menge an Möglichkeiten, die Paris angeboten hat, da können die auch nicht zufrieden sein. Also ich glaube, da gibt es für die auch viel aufzuarbeiten. Auf beiden Seiten. Andererseits, wir vergeben bei Misandrot immer so Noten und ich bin dann so um 12 oder so durchgegangen im Slack und es ist mir jetzt schwer gefallen, jemanden so richtig schlecht zu bewerten, muss ich sagen. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass jemand sehr, sehr bescheiden war. Also ich habe dann im Slack nachgefragt, warum die anderen Neuer so schwach sahen, weil ich da war, der hatte, glaube ich, nämlich bei den meisten der 5 und ich habe nachgefragt, also ja, aber habt ihr gesehen, dass er einen halten kann?
Er hat keinen unhaltbaren gehalten. Und das ist natürlich bei dem Niveau, bei dem wir bei Manuel Neuer reden, natürlich dann schon wahrscheinlich ein Ergebnis, was dann das in diese Richtung der Noten kippen lässt.
Ich glaube, gesessen hat für viele, dass er halt wirklich, ich habe in unserem Vorbericht geschrieben, die haben ein Problem im Tor. Also die hat so ein bisschen Probleme mit Strafraumbeherrschung. Ich glaube, das hat Bayern auch so analysiert, weil die haben die Ecken und Freistöße immer sehr nah ans Tor gezogen, weil die wussten, der kommt nicht raus. Das ist nicht seine Stärke. Der klebt auf der Linie, weil der in der Strafraumbeherrschung schwach ist. Und der spielt auch nicht viel mit. Das ist auch nicht seine Stärke. Den sollte man nicht anspielen. Aber dass Bayern ein Problem hat damit, dass der Torhüter nicht mitspielt. Also, sie haben ihn angespielt, aber es hat nicht funktioniert. Das ist ungewöhnlich.
Lach aber auch ein bisschen am Gegner, oder? Weil die natürlich auch sehr hoch dann gestanden haben und auch die Ballannehmenden natürlich auch gepresst haben. Nein.
Nee. Also, dass der so völlig frei hinten langer Ball da mehrfach im Seiten auslegt, das passiert Manuel Neuer eigentlich nicht. Also, da verstehe ich meine KollegInnen schon, dass sie da irgendwie unzufrieden sind, dass sieht man eigentlich von Manuel Neuer nicht. Dass der wirklich Zeit hat und dann fliegt, naja, wie früher, wenn man zu Hause gegen Cottbus gespielt hat, wo man wusste, der zweite Abschluss vom Pipliza ist im Seitenaus.
Oh.
ganz so schlimm war es nicht, aber trotzdem, dachte ich, das wäre ein Faktor, den den Bayern reinspielt, dass die eben jemand hinten haben, dass man gefühlt einer mehr ist im Aufbau. Und das hat Paris nicht. Und das war nicht so. Also das muss man schon sagen.
Und hier kommt kurz Werbung.
Natürlich geht Rekordmeister Bayern München am 23. Mai als Favorit in das DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart. Kein Verein hat den DFB-Pokal häufiger gewonnen. Aber der VfB Stuttgart ist Titelverteidiger und weiß, was im Berliner Olympiastadion zu tun ist. Mit der Unterstützung von Tausenden von Schwaben wird das ein hochdramatisches Spiel unter Flutlicht werden. Wir wissen ja, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Bei Bet365 Sportwetten, dem offiziellen globalen Partner der UEFA Champions League, bietet sich die beste Gelegenheit für eine Prognose an. Noch sagt die Quote mit 1,37 einen Bayern-Sieg voraus. Darum lohnt sich der Blick auf andere Optionen. Für ein Unentschieden nach 90 Minuten steht die Quote bei 5,0, für einen Sieg des VfB Stuttgart sogar bei 6,5. Ich selbst lege mich fest und tippe ein 2:2 nach der regulären Spielzeit. Für alle, die Bet365 Sportwetten noch nicht kennen, neue Kundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro in Wettcredits sichern. Ihr registriert euch einfach auf Bet365 Sportwetten, zahlt mindestens 5 Euro ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben. Noch einmal die Info, eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Gewinne schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Die genannten Quoten können sich bis zum Anpfiff ändern. Also, wenn ihr euch das Fußballspiel ohnehin im Kalender markiert habt, schaut gerne mal bei Bet365 Sportwetten oder direkt in der Sportwetten-App vorbei. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet man auf buwei.de.
Jetzt fühlen sich aber trotzdem natürlich beide als moralische Sieger nach diesem Spiel. Wer hat denn aus deiner Sicht mehr Grund, sich jetzt Sorgen zu machen? Und betrügt man sich damit dann vielleicht auch? Oder ist selbst ein bisschen, wenn man sagt, naja, aber eigentlich haben wir hier die gute Ausgangsposition? Oder ist das mir nach außen so ein bisschen Selbstvertrauen zeigen, breite Brust und intern wird dann doch noch ein bisschen anders geredet, weil eben die Mängel doch dann eben schon da waren?
Ja, ich glaube beides. Also ich glaube, beide können nicht unzufrieden sein, beide haben aber auch viel aufzuarbeiten. Also ich glaube, der Videoanalyst auf beiden Seiten hat viel zu tun.
Und der saß also, ja direkt neben dem Trainer bei Bayern.
Ja, aber also ich habe auch, die Bayern haben so einen Social Media Clip veröffentlicht, wie sie nochmal Clips gucken, bevor es losgeht auf dem Fahrrad. Wir sind der von gestern, das wird sehr lange sein. Da werden, manchmal fragt man sich auch, es ist halt einfach auch so geplant. Paris konnte sich ja oft lange hinten nicht befreien, aber wenn sie halt dann rauskommen, dann ist es halt sehr 1-gegen-1 und dann, ja, also zum Beispiel beim ersten Tor von Kvaratskhelia, was will man Stanisic vorwerfen im 1-gegen-1? Kannst du ihn da wirklich so stoppen, wenn er so nach innen zieht? So richtig will ich ihm da keinen Strick draus drehen, dass er, da brauchst du halt einen zweiten, der dir hilft. Man kann sich so ein bisschen fragen, wäre es nicht von Anfang an Leimer gewesen, der wirklich eine sehr gute Saison spielt. Also da war ich schon überrascht, dass der nicht begonnen hat. Und ich finde, man hatte in der zweiten Halbzeit, ich verstehe, wo Kompany herkommt. Man hat auch gesehen, dass das den Bayern gut tut, dass Davis im Aufbau, wenn er unter Druck ist, viele Sachen im Dribbling lösen kann. Das hat Leimer natürlich nicht so. Aber dafür war Leimer halt stark, was Bälle, den Gewinn von Bälle holt und ist, glaube ich, auch im Team ein Typ, der der Mannschaft allgemein gut tut, von seiner Herangehensweise, von seinem wirklich, er setzt immer nach, der ist immer da. Da war ich tatsächlich ehrlich gesagt überrascht, dass Davis begonnen hat, aber Leimer war ja dann bei den drei Gegentoren, die schnell hintereinander gefallen, auch im Feld, so ist ja nicht. Also es ist jetzt nicht, dass man da irgendwie Kompany groß irgendeinen Vorwurf machen kann.
Die Gegentore, sind das eher strukturelle Probleme oder ist das individuell? Wie würdest du sagen, wenn du sagst, Stanisic kann ich da eigentlich keinen Vorwurf machen, das klingt ja dann eher nach Struktur.
Ja gut, also die beiden Teams, finde ich, spielen sehr ähnlich, setzen viel darauf, den Gegner schnell unter Druck zu setzen. Und wenn du aus diesem Pressing rauskommst, dann müssen die Spieler die 1 gegen 1 Situation gewinnen. Also dann riskiert man viel und es ist halt dann schwierig, gegen, wenn auf der anderen Seite, lass es Kvaratskhelia sein, lass es Ulisse sein. Also beim 2 zu 2 ist ja auch, sie sind zu wenig, um ihn unter Druck zu setzen. Und wenn du das gegen Ulisse nicht machst, dann zieht er halt nach hinten und haut dir das Ding so rein, wie er es gemacht hat. Ich glaube, das ist so ein bisschen systematisch bedingt. Ist die Frage, ob man dann nicht irgendwann reagieren muss, wenn es nicht so funktioniert. Es ist die Idee der Bayern und Company kommt ja selten davon ab. Es versucht immer drauf zu setzen und dann einfach das noch zu überpowern. Hatten wir zuletzt ja auch öfter. Es ist ja nicht so, dass die Bayern jetzt auch nicht gewackelt hätten, jetzt zuletzt Rückstände aufholen mussten. Mhm. Es ist natürlich stark, dass es so funktioniert, aber das Spiel gegen Real Madrid war ja auch so unterhaltsam, weil es schon viele Fehler gab. Also da muss man schon ganz, ganz klar sagen, wie viele Bälle die Bayern da im Aufbau verloren haben, das passiert Kimmich und Pavlovic eigentlich selten. Mhm. Und also es ist systematisch bedingt, aber auch, weil vielleicht nicht alle auf ihrem höchsten Level gespielt haben. Das kann auch daran liegen, dass das Level allgemein so hoch ist und man so sehr unter Druck ist und dann so ein bisschen mehr Fehler macht. Und ja, es gibt ja immer nur den Superlativ, ich habe überall gelesen, Game of the Season nach dem Spiel von gegen Real. Dann, was war das gestern?
Es wurde ja in einigen Stimmen dann auch schon fast zum Jahrhundertspiel hochgejatzt. Also ich meine zumindest zum torreichsten Halbfinale singulär genommen in der Champions League bisher.
Ja, ich habe mitgelitten, ich muss sagen, aber wenn man jetzt da nicht so invested ist, emotional, glaube ich, dann war das ein toller Fußballabend. Also ich hätte nichts dagegen, wenn es heute wieder so wäre, wo ich praktisch ohne emotionalen Invest gucke. Ich befürchte nur, bei Arsenal gegen Atletico wird das nicht der Fall sein.
Das wahrscheinlich nicht, aber vielleicht dann eben nächste Woche bei Bayern gegen Paris beim Rückspiel. Kimmich hast du angesprochen. Warum hatte er nicht diesen Impact gerade in der ersten Halbzeit, den er normalerweise hat? Du hast ihn eben auch dezent kritisiert und bei mir, Sanrot, habt ihr auch vor allen Dingen den Vergleich aufgemacht mit Pavlovic, den ihr deutlich stärker seht. Sehen aber auch nicht alle so. Also, aber das ist immer wie guckt man auf ein Fußballspiel, die Frage dabei.
Ja, das ist schon eine Kritik auf sehr, sehr hohem Niveau. Ich finde, Kimmich ist immer gut. Das sind nur Abstufungen von gut. Ist er sehr gut? Ist er gut oder ist er, aber richtig schlecht, das kenne ich eigentlich fast nie, das ist wie ein Uhrwerk, wie der die Leistungen da reinzimmert und der war gestern auch nicht schlecht, das war schon in Ordnung, aber er hat halt so ein paar Abspielfehler drin, die er nicht immer hat, die ich aber ehrlich gesagt bei Pavlovic noch mehr sah, also der hat ja im Aufbau ein paar Mal sehr, ich war sehr unvorsichtig mit dem Ball, auch gegen Real, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Herangehensweise, wie man bei den beiden unterscheidet, weil Kimmich eben seit Jahren dieser Weltklasse-Spieler ist und Pavlovic ist halt, ich sag mal noch, 21.
Ja.
Und der ist da, also wenn man da darüber nachdenkt, naja, 21, und der ist so unumstößlich gesetzt, dass man überhaupt gar nicht mehr darüber nachdenkt, ob Leon Goretzka anfangen könnte. Also das steht ja gar nicht zur Debatte. Man denkt, ja, gut.
Ja, auch defensiv waren da ja mehrere Szenen, wo er wirklich resolut reingegangen ist und auch klasse geklärt hat einfach, Pavlovic.
Ja, auch auf engen Raum sehr gut geworden mit, wie er sich den Ball behandelt und sich da rauslöst aus Szenen. Also als Bayern-Fan ein einziger Genuss, wie sich der entwickelt hat und wird über Jahre im Gesicht des Vereins sein, denke ich. Und also ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht so genau, wenn ich kritisieren soll. Neuer ist so der Einzige, der mir eingefallen ist. Aber es ist ja auch nicht, dass er einen nicht gehalten hätte. Es war jetzt nicht so wie gegen Real, wo er ein Tor richtig verschuldet hatte. Der war so am Ball, so ein bisschen unter seinen Möglichkeiten. Ich habe gesehen, manche haben Musiala nicht so gut gesehen. Ich finde aber auch, der hat ja auch seine Szenen, wo er gut aufgelöst hat. Der, wie er sich aufdreht, wo er das zeigt, was er kann. Also Upamecano zum Beispiel fand ich fantastisch. Also ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast.
Das ist ja auch so ein Symptom. Ja, du lobst den Innenverteidiger, der aber im Grunde für die Abwehr steht, die 5 Gegentore kassiert hat.
Absurder Abwehrchef der Mannschaft, die 5 Gegentore gefressen hat. Und ich denke mir so, hey, der war fantastisch gestern. Der war fantastisch.
Aber versuch mal zu erklären, wie ist das möglich? Weil auch das ist ja ein Widerspruch an sich eigentlich, aber nicht, wenn man genau hinguckt bei den Bayern.
Ja gut, es ist vielleicht auch systematisch bedenkt, wenn, wenn man eben immer wieder die, die in 1-gegen-1-Situationen gegen Spieler, die in 1-gegen-1-Situationen eigentlich nicht aufzuhalten sind. Und dann hat man halt vor Augen, wie Upamecano eben 5, 6, 7, 8 Mal eben diese Topspieler in 1-gegen-1-Situationen stoppt. Aber es halt dann nicht immer, also keine Ahnung, ich habe direkt vor Augen, wie Dembélé einmal durchbricht und 1-gegen-1 gegen ist und er blockt ihn da am 16 noch ab, nachdem sich Tah verletzt hatte, diese Situation zum Beispiel. Ja. Also der hatte ja wirklich mehrere Situationen, wo man dachte, wow, einfach stark, wie er das macht und einfach diese Sachen, dass es so ein bisschen, dass ihm das Selbstvertrauen fehlt und sich dann von einer Situation runterziehen lässt und dann die nächste Situation wieder schlecht ist, scheinender Vergangenheit anzugehören. Also ich als Fan bin ich mit Upamecano total zufrieden. Also ich, ja, also es war immer Upamecano vom Lob. Ich habe ihn nie so schlecht gesehen, wie oft dargestellt wurde. Wir reden darüber, dass der in der französischen Nationalmannschaft gibt es keine Diskussion, dass der anfängt. Und das Niveau in der Innenverteidigung bei Frankreich ist wirklich, das ist wie eine Weltauswahl. Also er und Saliba sind wahrscheinlich mit die beiden Besten, die es gibt. Und die fangen da an.
Ja. Und man muss ja auch sagen, die Gegentore bei Bayern eben nicht Resultat einer, eines Patzers auf der letzten Linie, sondern du hast es ja schon gesagt, vorher, wenn die Ballverluste eben kommen und die Bayern sehr hoch gestellt sind, dass sie dann eben, ja, die, die Restverteidigung, die Staffelung nicht ideal ist.
Ja, ist so, aber wie gesagt, das ist ja auch irgendwie so der Plan. Das, Paris spielt das ja genauso. Mhm. Also wenn sich Bayern da hinten raus befreit, dann ist es ja auch ein Problem. Also es ist schwierig, sich hinten raus zu kombinieren. Wenn sie es dann aber geschafft haben, dann gehen Spieler wie Diaz, wie, wie Musiala, wie Olise mit viel Platz und Zeit auf einem Block von 3, 4 Leuten, die die letzte Linie bieten, zu. Und das ist halt immer schwierig, wenn jemand mit so großem Tempo und diesen technischen Fähigkeiten auf dich zukommt und auch noch Anspielmöglichkeiten hat, dann ist das sehr schwer zu verteidigen. Dann ist es meistens eigentlich nur noch zurückweichen und zu versuchen, das Schlimmste zu verhindern. Man kann natürlich alles riskieren und auf den Ballgewinn gehen. Wenn das aber nicht funktioniert, dann ist es halt wahrscheinlich 3-gegen-1 und dann ist es sehr gefährlich. Das ist irgendwie systemimmanent, dass das so gemacht wird und dann ja, ist es, wie ich vorher gemeint habe, vielleicht ist es die eine Sache, dass man sich überlegen muss, ist das gegen jemand, der so eine individuelle Qualität hat, die richtige Herangehensweise. Also Paris hat auch so ein bisschen nicht so sehr wie, also Bayern hat nicht ganz so stark diese Probleme gegen den tiefen Block, dass sie verlieren auch gerne im Aufbau den Ball, dass ich mir gedacht habe, versuch im Pressing den Ball zu erobern. Wenn es nicht funktioniert, dann lass dich fallen, weil sonst läufst du immer wieder in diese Konter und es war gegen Real auch schon so ein Problem. Und man muss ja auch sagen, das war irgendwie ein glorreicher Sieg gegen Real und so. Das hätte schon aber auch schief gehen können. Also das, das ist 4-3 und das ist jetzt nicht ein Real Madrid, das auf dem allerhöchsten Level ist, das hat. Und das ist ja bei Paris auch so, ganz so stark wie letztes Jahr sind die nicht. Also wenn man sieht, zum Beispiel letztes Jahr hatten die zu diesem Zeitpunkt nach 30 Spieltagen in der Liga noch kein Spiel verloren. Dieses Jahr haben die schon 5 oder 6 Mal verloren. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber letztes Jahr haben die in der ganzen Liga so 2 Mal verloren. Das war 2 Mal das Spiel vor dem Halbfinale, wo sie ein bisschen durchrotiert haben in der Liga. Also ganz auf dem Niveau des Vorjahres sind die auch nicht. Und ja, man kann sie auch daran festmachen. Keine Ahnung, zum Beispiel der Torwart Donnarumma ist gegangen. Dann kam Chevalier, der hat die Erwartungen nicht erfüllt. Jetzt ist Safa noch. Der ist nicht so gut. Also.
Wobei sie letzte Saison in der Liga, ja gut, auf weiter Flur alleine waren, aber eben in der Champions League erstmal den Anlauf brauchten, um dann eben in diese Form zu kommen, dass sie am Ende den Titel holten. Da sind sie von daher vielleicht jetzt ein bisschen konstanter. Aber wenn du nochmal auf die Gegentore der Bayern guckst, also wenn ich das so zusammenfasse, was du sagst, sie verteidigen nicht schlecht, die Bayern, sie bringen sich eben nur in Situationen, in denen sie sich selbst das Verteidigen extrem schwer machen und in diesen 1-zu-1-Situationen gegen diese Weltklasse ist es dann eben auch eine 50-50-Chance manchmal.
Die Ecke, da sieht Musiala natürlich nicht gut aus. Also es mag albern klingen, weil ich glaube, er ist nur 1,72 groß, aber man weiß, dass Shao Neves ein guter Kopfballspieler ist, obwohl er so klein ist. Also das ist nicht das erste Kopfballtor. Der macht das gut, der hat ein gutes Timing, der hat, sieht man ja auch da, wie er sich reinbewegt in den Ball, nach vorne geht und dann ihn setzt. Das macht er toll. Trotzdem würde man sich da wünschen, dass er da näher am Mann ist.
Also er ist dran und dann lässt er ihn weglaufen. Da habe ich zu meinem Sohn nämlich auch gesagt, guck mal, beim Verteidigen, bleib dran an deinem Gegenspieler, dann hat er keine Chance zu köpfen.
Das ist eigentlich noch das Tor, was mir am meisten, wo ich mir denke, so, das hätte man leichter verhindern können. So beim ersten bei Kvaratskhelia, was willst du Stanisic vorwerfen? Wenn der nach innen geht, ist ja nicht so, dass er ihn komplett ausfackelt, sondern er hat halt durch diesen schnellen Schritt, den er hat, den ersten Schritt, diesen einen Moment Vorsprung, den er dann zum Abschluss nutzt und dann legt er ihn halt genau in die Innenseite vom Netz, dass man auch sagen muss, ja, den kann er auch nicht halten. Also, ja, es waren schon Kleinigkeiten, also so wie das Eckengegentor, das hätte man leicht verhindern können. Ja. Also natürlich wirst du nicht bei 5 Gegentoren, kannst du nicht sagen, es lief alles perfekt hin. Also.
Nein, aber vor allen Dingen auffällig natürlich dann diese Konter. Wenn wir jetzt mal von dieser Ecke da absehen, die Konter über Hakimi und dann eben der Ball in den Raum, wo Kvaratskhelia eben völlig blank steht, also da eben auch in der Gegenbewegung. Wenn du sagst, das Ganze ist systemimmanent.
Da bin ich so ein bisschen, was eine Situation, vielleicht dein Input, da es so viele Szenen gab, die immer wieder gespielt wurden, und fand ich, dass der Einstieg von der Slow-Mo, von der Wiederholung von dem, was das fünfte Tor, das zweite war das Gelia-Tor, das vierte, glaube ich. Warum ist Hakimi da so frei? Das sollte eigentlich auch nicht so sein, aber dann war der Einstieg von der Wiederholung immer so, dass man nicht so wirklich gesehen hat, wer ihn da stehen lässt, sondern man sieht, er ist völlig blank und geht in der Gegenbewegung gegen die auf- und rausrücken Verteidiger und ist dann völlig frei durch. Da hat irgendwer, muss da den Mann verteidigen. Und das muss man auch sagen, so stark Diaz war, 2-3 Mal hat er schon auch Musiala den Weg machen lassen nach links außen, weil er stehen geblieben ist. Und das kannst du halt gegen Hakimi hatte defensiv seine Probleme. Ich war allgemein überrascht, wie stark sich Diaz und Olise gegen Hakimi und Mendes, die schon mit die stärksten Außenverteidiger sind, finde ich. Vor allem bei Olise war ich überrascht, weil Mendes ist ja eigentlich ein Sprintmonster, der ist ja so schnell, aber Olise kam da immer wieder spielerisch vorbei, gefühlt. Trotzdem darfst du hinter, also Olise sehr gut zurückgearbeitet, Diaz ist ja eigentlich auch ein Arbeitstier, hat aber so 1-2 Mal den Hakimi zu viel laufen lassen, wo ich schon so war, also als Linksaußen kannst du dich nicht drauf verlassen, dass Musiala den Weg für dich macht, du musst den aber ein paar Mal machen.
Aber das ist natürlich dann eben auch wieder dieses hohe Niveau, wo dann sowas schon dann negativ gesehen wird. Aber insgesamt
wir reden von einem Spieler, der 2 Tore gemacht hat und diesen Elfmeter rausgeholt hat.
Eben, und überall mit einer 1 dann auch rausgeht. Aber ist das Ganze nicht dann auch irgendwo die Nebenwirkung dieses Spielstils einfach, was man auch einpreisen muss und was man auch vielleicht ja gar nicht groß ändern kann?
Ja, ist die Frage, ob man dann so weitermacht. Also, wenn man schon 5 gefressen hat, ob man dann... Also ich weiß nicht, ob Paris die Luft ausgegangen ist oder ob Bayern so ein bisschen einen Weg gefunden hat, weil nach dem 5-2, nach noch 1-2 Situationen, war ja dann irgendwann mal das da, was man so ein bisschen aus der Bundesliga kennt, die Dominanz. Bayern hat den Ball und die letzten 20 Minuten hatten wir ja auch nicht mehr das Gefühl, bis auf diese eine Situation an die Latte, dass Paris jetzt ein Tor macht. Also das war ja, vorher gab es ja oft so Situationen, wo man dachte, die Bayern haben es nicht im Griff, das ist zu unsicher hinten. Das kam mir dann irgendwann rein. Das war dann so ein bisschen eine Selbstverständlichkeit, so eine Ballkontrolle. Das ist so ein bisschen die Frage, gegen Paris war das Tempo zu hoch und Paris ging so ein bisschen die Luft aus? Oder hat Bayern so ein bisschen einen Weg gefunden? Aber sonst, wenn es nicht so war, wenn nicht Bayern nicht einen Weg gefunden hat, dann muss man sich halt fragen, ist das die Herangehensweise? Weil du kannst ja nicht in München 10 Tore schießen. Also, weil wenn du dir wieder.
Kannst du schon, aber dann musst du auch wirklich jede Chance nutzen.
Ja, gut. Also, ganz ehrlich, wenn die Bayern das so zu Ende spielen wie Paris, dann schießt du da gestern 7-8 Tore. Ich finde, Paris hat mehr angeboten als die Bayern. Die Bayern haben es nur schlechter zu Ende gespielt. Also, ich dachte es mir manchmal bei Doué, der die waren sauberer, das zu Ende zu spielen, in der Technik auch. Also Duik, Varaskilia, die waren einfach in der Ballbehandlung und dann, ja, Dembélé auch eine große Ding liegen lassen. Aber schon sauberer und gründlicher zu Ende gespielt. Was wir noch gar nicht besprochen haben, findest du es ein Elfmeter? Ist da jetzt
30? Ich habe da jetzt mehrere Erklärungen gehört. Ich fand das dann auch durchaus einleuchtend, was gesagt wurde, als gesagt, dann am Ende gesagt wurde, warum es ein Elfmeter war. Aber ich habe mit dieser ganzen Handproblematik meine Schwierigkeiten, überhaupt jetzt noch zu wissen, wann ist was, wie. Und also, was soll der arme Junge da machen? Der bewegt sich, die Hand geht vor.
Lutz Wagner sagt noch so, ja, wenn er vorher abgefälscht wird, aber er wird doch abgefälscht. Also er kommt, er schießt ihm ja eigentlich einen Oberschenkel.
Ja, aber dann hat er doch wieder den Arm erst hinten und dann wieder vorne. Also du kannst, glaube ich, in jede Richtung argumentieren und irgendwann hast du 500 Meinungen und keiner weiß am Ende wirklich, was jetzt genau das ist. Also vielleicht auch da der Appell einfach nochmal ans IFAB, löst das doch mal irgendwie im Sinne des Spiels. Wenn sogar Spieler dann, wie die Kollegen Kramer und Hummels hinterher sagen, boah, aus Abwehrspieler-Sicht dann auch argumentieren. Vielleicht ist diese Sichtweise...
Ja, man sieht ja noch so, dass er es versucht zu vermeiden. Erst hat er ja hinten, aber natürlich nimmt man der Bewegung so ein bisschen den Arm mit.
Und man muss sich ja auch irgendwie bewegen, man muss sich ja auch drehen und dann ist der Arm eben... Und es, vor allen Dingen in der Superzeitlupe sieht das ja alles total geplant aus. Aber in der Realgeschwindigkeit, das ist ja ein Bruchteil von einer Sekunde.
Ja, es gibt so viele Szenen, dass man teilweise vergisst, was so war. Auch mal Situationen, wo man dachte, hätte es da vielleicht nicht Elfmeter für die Bayern geben können. Gab es gar keine Slow-Mo und dann hat man auch gar nicht mehr drüber nachgedacht, weil es so viele andere Szenen gab.
So schnell weiter, ja. Ja, das sind eben diese Dinge, die dann auf solchem Niveau dann vielleicht den Unterschied ausmachen und was dann am Ende eben auch traurig ist, wenn sowas dann ein Spiel entscheidet. Andererseits gibt es eben diese Regeln und der Schiedsrichter ist dann in dem Fall auch wieder die ärmste Sau, der es entscheiden muss. Wie er es macht, also, macht das in dem Fall wahrscheinlich auch verkehrt.
Nachdem wie der Schiedsrichter gegen Real war, weil ich finde, der hat auch in der Zweikampfbewertung sehr unterschiedlich und sehr... Ja, der war einfach schlecht im Heimspiel gegen Real auch. Ich finde, dass Rüdiger und in der Militao schon sehr an der gelb-roten Karte gerüttelt hatten. Und da habe ich mir gestern eigentlich keine großen Gedanken gemacht. Ich finde, der hat das vernünftig gemacht. Also am Schiri lag es nicht.
Nee, das definitiv nicht. Und ich meine, auch so ein Tor trägt dann dazu bei, dass es ein Spektakel wird. Aber wenn wir nochmal auf die Konsequenzen jetzt für das Rückspiel dann gehen. Solche Handelfmeter kannst du natürlich relativ schwer verhindern. Es sei denn, du gehst gar nicht mehr ran. Aber dann fällt das Tor auf eine andere Weise. Gerade wenn eben so eine Mannschaft wie PSG dann gestern auch wirklich alles klinisch ausnutzt und alles reinmacht, was sie ja wahrscheinlich im Rückspiel auch nicht schaffen werden, weil das schaffst du nicht zwei Spiele hintereinander.
Ist so aber viel. Schon eine Qualität von ihnen, dass ist sie Qualität, sehr, sehr, ja. sehr, das
aber 100% fast, also.
Ja, absolut, wie die, Malulu was, oder? Der eingewechselt wird, wie er den auch was noch macht. Also, den kann er eigentlich fast nicht machen und dann nagelt den da an die Latte, weil ich dachte,
ja, der Winkel. Ja, und da den linken Fuß da noch so hinzukriegen, dass du den Ball in Richtung Tor kriegst, also ist schon.
Also er hätte ein Tor verdient gehabt, war eine starke Aktion, aber da dachte ich auch so, ich könnte ja auch nicht alles reinschießen, hört doch auf.
Aber wenn Kompany jetzt sich das Spiel nochmal anguckt, seine Präsenz an der Linie, hätte das irgendwas ausgenutzt, weil gegen Real war es ja auch nicht mit ihm an der Linie am Ende relativ oder zwischendurch relativ wild.
Nee, also man hat ja schon oft auch von Spielern gehört, dass da auch wenig ankommt, dass das Rumgehample eher Beruhigungstherapie für den Trainer selbst ist, als dass es da großen Input gibt und auch in der Halbzeit. Also so eine Ansprache ist immer schön und gut, aber ich glaube, dass man emotional gepackt wird von irgendwas, da findet man auch jemand anders. Es gibt auch Leute wie Kimmich und Kane im Kader oder so. Also wir hatten das im Slack auch die Unterhaltung so ein bisschen. Und meinte auch, Kollege, gegen Mainz soll schon auch die Ansprache von Kompany gewesen sein. Und da meinte ich so, ja, aber es wird ja immer wieder besprochen, dass da man nur emotional gepackt werden muss und jetzt nicht die großen Umstellungen hatte. Und das beim 3-0 Rückstand gegen Mainz, da hätte sich jemand gefunden, auch wenn Kompany da nicht gegangen wäre. Wenn da jetzt Kompany, Kimmich oder Kane, da hätte sich einer gefunden, dem da Kragen platzt. Bei 3-0 gegen Mainz. Oh, also ich würde sagen, keine Ahnung, beim Liverpool 3-3 im Champions League-Finale, nach dem 3-0, da sprechen die Liverpool-Spieler ja auch nur davon, von der Ansprache von von Gerrard und nicht von Benitez, der taktisch was verändert hat, aber die emotionale Ansprache kam von Stephen Gerrard. Und ich glaube, da findet sich jemand, der irgendwie ein paar emotionale Worte ans Team richtet. Und was man ändern muss, man kann überlegen, ob man es ein bisschen konservativer angeht, um nicht wieder so reinzulaufen. Ich sehe es nur nicht kommen. Also Vincent Kompany hat das hier noch nie anders gemacht und ich glaube auch nicht, dass der es groß ändern wird. Also
wäre das auch klug, jetzt was zu ändern, weil damit nimmst du den Bayern ja im Grunde diese Dynamik, die sie ja überhaupt erst zu diesen 4 Toren gebracht haben gegen Paris. Wenn du da dann mehr auf Vorsicht, mehr auf Risikomanagement gehst, was ja die Folge wäre. Du kannst Bayern ja jetzt nicht komplett verändern in der Spielweise, sondern du musst es eben besser absichern. Und wenn du dann mehr Vorsicht walten lässt, das Risiko mehr managt. Nimmst du da nicht ein bisschen was von der Dynamik?
Ja, ich würde auch sagen, draufgehen, das ist einer der größten Anfangspunkte gegen Paris, dass man sich im Aufbauspiel erwischt und die haben sich ja auch schwer getan hinten raus. Also das ist nicht, die schieben ja dann Hakimi und Mendes dann immer so ins Mittelfeld und aber bis sie da hingekommen sind, das war schon schwierig auch für die. Und da würde ich schon draufbleiben. Man kann überlegen, ob man das situativ vielleicht, nachdem die sich befreit haben, so ein bisschen weiter zurückzieht. Entschuldigung. Dass man nicht immer, also Jonathan Tah ist wahrscheinlich froh, wenn er nicht ständig in ein Laufduell muss. Ja. Aber im Grunde, finde ich, darfst du deinen Spielstil nicht verändern. Das ist der Spielstil, der dich dahin gebracht hat und dann gehst du mit fliegenden Fahnen unter oder halt auch nicht. Und ja, wie gesagt, ich finde, eigentlich musst du es gestern auch gewinnen. Klar, es klingt das albern, nachdem man 5-2 zurücklag, aber die Chancen waren ja da. Also ich würde mich da jetzt nicht unbestätigt in der Herangehensweise fühlen. Und die kommen auch noch nach München.
Sie kommen nach München und da vielleicht dann nicht mit dieser Effizienz, aber Bayern dann wieder mit dieser Dynamik so hoffentlich. Was ist dein Gefühl? Geht's weiter? Geht's nicht weiter? Geht's ins Finale nach Budapest?
Boah, ja, schwer zu sagen. Also vom Gefühl hat sich nichts verändert, wie es vor diesem Spiel war. Ich habe großes Zutrauen in das Team dieses Jahr auch, wie sie mit Rückschlägen umgehen. Und so muss man schon sagen, das ist schon formidabel. Also als Fan ist es schon wirklich ein sehr gutes Jahr, kann man nicht anders sagen. Und deshalb viel Vertrauen. Die Qualität auf der anderen Seite ist aber halt schon auch sehr, sehr groß. Ich saß nie so negativ bei uns. Slack wird auch so ein bisschen, da haben manche schon fahren lassen, schon zur Halbzeit haben gesagt, das wird nichts. Und ich war so, Leute, es steht 3-2. 3-2 auswärts ist, auch wenn es so ausgeht, kein schlimmes Ergebnis. Also das ist was absolut im Rahmen ist. Mhm. Also frag Real Madrid, vielleicht schenkt dir der Torwart nach 30 Sekunden ein Tor und dann ist alles wieder auf.
Das ist eben das, was im Fußball alles passieren kann. Wenn du bei Blue Sky mitgelesen hättest gestern, dann auch die Stimmen vieler Hardcore-Bayern-Fans, die dann auch im Grunde die Mannschaft schon verdammt, nachdem ein Gegentor gefallen, die können das nicht und das ist alles falsch. Und also da ist auch, finde ich, der Ausschlag dann in die eine und in die andere Richtung dann ein bisschen mehr Maß halten.
Wir hatten es ja gerade vorher besprochen. Ja. Zweimal hat man verloren, ist sicher. Also wenn man sich dreimal, wenn man sich so richtig im Laufe einer Saison an alle Niederlagen erinnern kann, weil es so wenige waren, dann läuft vieles sehr gut und also ich glaube, die Engländer und die Spanier und so neigen dazu, die Bayern so ein bisschen zu unterschätzen. Es ist immer real, es sind die großen Engländer, es ist Barcelona. Aber dieses Jahr, also ich glaube, da gibt es wenige, die da eine andere Meinung hatten, wie das gestern das vorgezogene Finale war und dass das die beiden aktuell besten Teams Europas sind. Und
die aus den zwei miesesten Ligen der europäischen Spitzenklasse kommen, wenn man es mal auf den Punkt bringen will. Oder was immer so gesagt wird.
Ja, also natürlich, man sieht ja irgendwie in der Europa League und in der Conference League dieses Jahr, dass die englischen Mittelklasse-Teams schon deutlich besser besetzt sind als die deutschen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Crystal Palace und wer ist es in der Europa League? Nottingham oder das andere, Aston Villa, das ins Ziel bringen. Die sind schon in der Breite besser aufgestellt. Aber das tut ja keinen Abbruch, dass die beiden anderen Teams besser sind. Also ich sehe jetzt in England dieses Jahr kein Team, das so herausragend ist. Also Arsenal hatte mal eine Zeit lang diesen Eindruck gemacht, aber ja, die überzeugen mich jetzt nicht. Und ich muss auch sagen, ich finde es irgendwie schade, dass die spielen ja so ein bisschen destruktiv, die spielen ja so sehr defensiv oft auch. Und ich finde ohne Not, also wenn man im zentralen Mittelfeld Declan Rice, Zubimendi und Ødegaard hat, dann müsste man nicht sich auf seine überragende Viererkette verlassen. Ich finde, dann sollte man auch was mit dem Ball anfangen können, weil die können alle was mit dem Ball anfangen. Also das ist nicht so, dass man nicht die Möglichkeiten hätte.
Ja, und bei Bayern können sie sowieso alle mit dem Ball was anfangen. Würdest du mit der These mitgehen? Bayern ist im Moment wahrscheinlich das gefährlichste Team in Europa, aber eben auch das anfälligste. Und genau das macht dieses Rückspiel so schwer zu greifen, weil beides einfach wahr ist und dieser Widerspruch, den ich eingangs schon gemacht habe, einfach lebt und sich vielleicht erst nach dem zweiten Halbfinale dann wirklich auflöst.
Ja, also das Anfälligste würde ich nicht unterschreiben, weil man hat ja auch gesehen, dass es Paris nicht anders ging. Also Paris hat ja auch viel gefressen gestern. Und,
hohes Niveau.
Fairer Punkt. Aber es ist ja nicht so, dass die vorher am laufenden Band irgendwie 10 Gegentore gefressen haben, die Pariser. Und denen ging es ja nicht anders. Also da wäre noch mehr möglich gewesen. Deshalb, glaube ich, lag das schon an dem Niveau. Das ist jetzt nicht so, dass die Bayern hinten sperren, aber offen sind. Ist natürlich ein Muster. Es war gegen Real auch so und in der Liga zuletzt auch so ein bisschen. In der Liga ist aber halt nicht vergleichbar, weil du musst ja auch immer sagen, da hieß die Innenverteidigung ja auch immer Kim und Ito und also da wurde ja einfach viel rotiert und man muss schon sagen, der Kader der Bayern ist dieses Jahr auf sehr gut, aber halt nicht in der Breite. Also man hat ja auch gesehen, Paris konnte dann noch ordentlich nachlegen. Das ging bei Bayern nicht so wirklich. Also da wollte man ungern wechseln und dann, als es nötig war, hat man halt gewechselt, aber also man wusste eigentlich, es kann der eine Außenverteidiger, der nicht anfängt von den dreien, der kommt rein und dann mal gucken, wie lange Musiala durchhält. Und ich glaube, der konnte einfach nicht mehr.
Ja. Verständlich dann, nach der Verletzung und der Anlaufzeit, klar.
Ist auch gut, wie der zurückgekommen ist. Also der macht das gut. Also als ich die Verletzung damals gesehen habe, da habe ich einem Freund geschrieben, ob es das nicht war für die Karriere. Das sah so schlimm aus. Und dafür ist er wirklich beeindruckend schon wieder.
War ja auch gegen Paris Saint-Germain. Das ist ja sicherlich auch was im Kopf dann auch noch eine Rolle spielt, auch wenn der Verursacher, der unabsichtliche Donnarumma da jetzt nicht mehr spielt. Aber
ja, das war eine dumme Situation. Das war Pech. Also das passiert halt mal. Ja. Aber natürlich ist es irgendwie im Kopf. Aber ich finde, er macht das gut und schade, dass Gnabry nicht dabei ist, der eine gute Saison gespielt hat. Gnabry einfach gut gewesen. Das wäre schon nochmal eine andere Möglichkeit gewesen. Man hat ja auch das Gefühl, man wollte die Struktur nicht verlieren. Gefühlt waren die letzten Minuten ja Leon Goretzka Stürmer und Kane hat dafür mehr im Mittelfeld gespielt. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast. Ja. Einen Moment lang dachte ich so, ist jetzt Kane die 10 und Leon Goretzka Mittelstürmer?
Die Kopfballstärke von Goretzka, aber die haben sie nicht so richtig dann noch eingesetzt. Aber Kane sowieso überragend. Also da gibt es gar keine zwei Meinungen drüber. Auf jeder Position eigentlich. Außer Torwart.
Da habe ich ihn noch nicht gesehen. Ich glaube, am Flügel ist auch nicht sein Ding.
Der ist Engländer, der kann keine der kann auch Elfmeter schießen, von daher. Das widerspricht sich auch so ein Widerspruch.
Die Geschwindigkeit ist ja nicht so sein Ding. Also vielleicht ist Flügel nicht so sein. Aber das ist auch so ein bisschen die Länderspielpause im März ist irgendwie der Feind der Bayern. Letztes Jahr hat man da ja irgendwie 3-4 Leute verloren. Ja. Kane damals sich auch verletzt. Und dieses Jahr kam er ja wieder mit einer Verletzung da raus und so ein bisschen hat er den Schwung verloren da. Also vorher gab es ja die Hattricks am laufenden Band, jetzt ist es immer noch gut, aber er hat schon so ein bisschen den Schwung verloren. Also so eine Situation wie, was war denn das? Das dritte Tor gegen Real. Also alle sprechen von dem Foul an Stanisic. Man muss aber auch sagen, dass eigentlich Kane den Ball völlig frei annehmen kann und er einen Stockfehler hat und so das Gegentor verschuldet. Also, und das passiert ihm eigentlich. Und da waren gestern auch so 2-3 Situationen dabei, wo er den Ball sehr unsauber annimmt, was ihm eigentlich nicht passiert. Er hat so ein bisschen an Fahrt verloren. Also auf einem sehr hohen Niveau. Da schießt dann jetzt ein Tor pro Spiel, nicht mehr drei.
Bei aber, der Quote 13 Champions League Tore, also gut, in 12 Spielen.
Ja, gut, also wenn, sollte Bayern durchgehen und den Champions League Sieg holen, dann glaube ich, gibt's nicht viele Argumente, dass der Ballon d'Or nicht nach London, nach München geht. Und,
ja, oder also, zu Ulisse.
Genau, ich würde es ganz
also sagen. Also irgendjemand aus München dann, könnte ihn dann kriegen.
Wenn dann Ulisse, der wirklich auch, ja, Zuverlässigkeit an unglaublichen Output ist, das ist der Wahnsinn. Also letztes Jahr habe ich immer gesagt, es ist schon ein Ding, dass der nach München kommt und nach 2 Monaten es überhaupt keine Diskussion mehr gibt, wer anfängt. Dass der sofort der ist, der gesetzt ist. Und jetzt, also, ja gut, es gehen einem fast die Superlative aus. Also das ist
Ulisse, Kane und Diaz. Die Eskalation der drei, dann auch das entscheidende Moment dann am nächsten Mittwoch.
Ja gut, auf der anderen Seite sieht es ja nicht viel schlechter aus.
Nur so ein Weltfußballer da.
Ja, aber ich habe die Hoffnung, dass das ist, was es ausmacht. Also und zu Hause, so ein bisschen mit den Fans im Rücken.
75.000 hat Vincent Kompany schon gesagt. Ihr müsst alles geben, damit wir weiterkommen. Damit wir alles geben können.
Ja, Paris ist ja nicht ganz so groß. Also die Amazon hat ja nicht gegeizt mit so Drohnen oder Außenschutz. Da hat man gesehen, so groß ist das Stadion nicht. Das stimmt,
der Plotzenpark ist klein, ja.
Da wird's, ja, also dieser Auswärtsblock wirkt ja schon sehr, sehr spärlich in diesem kleinen Stadion. Aber ich glaube, wenn man gesehen hat, wie viel da los war gegen Real, da war die Stimmung schon sehr gut und gefühlt wurden da auch so ein bisschen es sah im Block sehr, sehr voll aus. Ich glaube, da waren ein bisschen zu viele Leute drin. Aber ja, die Stimmung.
Halbfinale Champions League, da wacht auch der geneigte Bayern-Fan dann richtig auf und da wird er emotional. Vorher kenne ich doch als Sympathisant auch von mir selbst. Gegen Mainz, ja, komm, schaffen sie noch. Und jetzt gegen Paris, um Gottes Willen, Fingernägel kauen.
Gestern war das ist
eine ganz andere Nummer.
Ein anstrengender Abend. Aber ja, ich glaube, das. Must-Watch-TV, nehmt euch nichts vor, nächsten Mittwoch.
Auf jeden Fall. Werden wir alles gucken, werden wir alles dann auch besprechen und bis dahin, ich wollte gerade sagen, sind die Haare, die mich mir gestern rausgerissen habe, wieder nachgewachsen. Passiert bei mir nicht mehr, wisst ihr alle, aber darum soll es auch nicht gehen, aber nächsten Donnerstag dann mit Sicherheit und dann hoffentlich der Finaleinzug mit den Bayern hier auch bei uns im Fever-Pitch-Podcast. Andreas, danke, dass du da warst heute.
Ja, ich hoffe es auch ganz toll und ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.